Wir sind Schuhkurier. Aktuell, relevant, meinungsstark. Heute mit Petra Steinke.
Für unsere heutige Podcast-Folge spreche ich mit Thomas Bauerfeind. Er ist Geschäftsführer der Berkemann-Gruppe in Zollenroda. Hallo Thomas.
Hallo Petra.
Thomas, wir kennen uns schon lange, daher duzen wir uns und ich freue mich, dass du meiner Idee, eine gemeinsame Podcast-Folge aufzunehmen, relativ spontan gefolgt bist. Vielen Dank dafür.
Sehr gerne.
Wir möchten in dieser Reihe der Podcast-Folgen, also 2024, Unternehmerinnen und Unternehmer aus der Branche mal von einer etwas anderen Seite zeigen. Also es geht auch um eine persönliche Seite, es geht um ihren Weg in die Branche und um den Weg ins Unternehmen. Und ich finde es ganz spannend. Ich denke, dass du ganz viel dazu sagen kannst, mit dir, Thomas, darüber zu sprechen. Und wir haben im Vorfeld ein bisschen über die Fragen gesprochen, die ich dir stellen möchte. Eine Frage haben wir vorher nicht besprochen. Das ist die Startfrage. Aber wenn du unsere Podcast-Folgen kennst, dann weißt du, was jetzt kommt. Welche Schuhe trägst du gerade?
Ich trage tatsächlich gerade Berkemann-Strickschuhe.
Und die sind super bequem.
Ja, ich trage fast nichts anderes mehr.
Sehr gut. Okay. Also die erste Dame, mit der wir dieses Jahr gesprochen haben, die saß in Socken im Podcast. Das fand ich auch sehr sympathisch.
Auch nicht schlecht. Aber ich sitze im Büro. Von daher, da laufen wir schon noch mit Schuhen rum. Wäre auch geschäftsschädigend, wenn nicht.
Das stimmt. Ja, das stimmt. Okay, Thomas. Du heißt Thomas Bauerfeind. Es gibt ein Familienunternehmen, das diesen Namen trägt. In dieses Unternehmen bist du sozusagen hineingeboren, in eine Unternehmerfamilie. Dein Weg in dieses Unternehmen mag vorgezeichnet gewesen sein. Magst du ein bisschen skizzieren, wie deine Geschichte war? Die Geschichte, der Weg ins Unternehmen Bauerfeind zunächst, bevor wir dann darauf kommen, was du heute machst.
Ja, die Firma war natürlich immer irgendwie im Leben. Als ich geboren wurde, haben wir noch über der Firma gewohnt, später neben der Firma. Mit 4, 5 Jahren habe ich schon viel im Betrieb gespielt, kannte alle Mitarbeiter. Die Frage war dann immer wieder, wann kommst du denn als Chef? Da war ich zu dem Zeitpunkt der Junior. Firma ist ja auch schon ein bisschen älter. Ich bin ja immerhin schon die 4. Generation. Mein Großvater ist damals aus der Kriegsgefangenschaft aus Russland wiedergekommen und hat die Firma von Zollenroda nach Darmstadt verlagert. Und mein Vater hat dann in Kempen nochmal die Möglichkeit gehabt, einen Betrieb zu übernehmen, der Korsetts und Mida hergestellt hat und Brustprothesen. Und das war dann eigentlich auch die Basis für die Kniebandage, die mein Vater dann in den 70er Jahren mit dem Professor Hess erfunden hat. So. Ich wiederum bin ganz normal zur Schule gegangen und als es dann darum ging, was ich denn tun sollte, hat sich mein Vater gewünscht, dass ich studiere. Mein Wunsch war, bloß nichts mehr mit Schule zu tun zu haben, da ich ja nun lang genug dahin gegangen bin und endlich mal was tun wollte. Das hat zu sehr schwierigen Diskussionen geführt, aber die Lösung war dann nachher, dass ich an der Fernuniversität in Hagen studiert habe und, weil man da ja nicht dann präsent sein muss, in der Zwischenzeit über verschiedene Praktika in anderen Unternehmen, das war eine Bank, Chemie, Strickmaschinenhersteller, für die Bundeswehr musste ich dann auch in der Zeit noch machen, verschiedene Stationen gehabt, Computerhersteller habe ich noch vergessen, das war mein persönlicher Wunsch. Aber irgendwann haben wir uns dann unterhalten und ich gesagt, ja, das Problem ist, man ist halt nur Praktikant und guckt halt auch nur zu und ganz so doll ist das nicht. Und das war der Zeitpunkt, wo mein Vater gerade die Firma Berkemann gekauft hatte und gesagt hat, das ist ja eine gute Idee. Dann gehst du dahin, das ist nicht direkt bei uns in der Firma, lernst das kennen, vielleicht auch nochmal zum Verständnis. Die Firma Berkemann hatte zwei Bereiche, nämlich einmal die orthopädischen Einlagen und zum anderen die Schuhe. Die Einlagen waren eigentlich das, was in der Medizin interessant war, was zu Bauerfeind gepasst hat. Das ist heute die Bauerfeind-Fußorthopädie. Und die Schuhe, die haben irgendwie nicht so richtig dazu gepasst. Und er sagt, ja, so, dann geh mal zu Berkemann nach Hamburg. Und an dem Freitag, wo ich dann montags nach Hamburg wollte, kriegte ich einen Anruf. Ja, wir haben das nochmal überlegt. Wir werfen das ein bisschen anders. Wir haben Probleme in der Produktion. Die brauchen jemanden, der sich mit Computern auskennt. Du spielst ja eh den ganzen Tag. Dann machst du das, dann gehst du dahin. Also an dem Montag war es nicht Hamburg, sondern ich bin dann tatsächlich nach Ungarn geflogen in die Produktion und war damit dann eigentlich die folgenden 5 Jahre Schuhproduktion Bergmann in Ungarn. Und so bin ich bei Schuhen gelandet.
So bist du bei Schuhen gelandet, ja. Wann war das?
Ich mache es jetzt mal grob Mitte der 90er.
Mitte der 90er, okay. Das heißt, dann hast du jetzt erstmal in der Schuhproduktion, schönes Wortbild, Fuß gefasst und das Unternehmen begleitet und hast aber dann ja irgendwo trotzdem mit deinem Vater weiter zusammengearbeitet. Wie hat das funktioniert?
Das hat zu dem Zeitpunkt sehr gut funktioniert, weil zum einen Ungarn ganz weit weg war und zum anderen mein Vater von Schuhen keine Ahnung hatte und mich wirklich hat machen lassen. Das war prima. Über diverse Stationen bin ich dann ja aus Produktion und Modellerstellung und Einkauf, und dann hatten wir ja noch die Firma Spieß mal kurz zwischendurch, in die Pfalz und von der Pfalz dann nach Zeulenroda, wo wir dann das erste Mal zusammengearbeitet haben, was dann schon relativ schnell schwierig wurde.
Eine kurze Frage dazu noch, weil du gesagt hast, dein Vater hatte von Schuhen keine Ahnung, aber wenn wir ehrlich sind, du ja eigentlich auch nicht. Also du bist ja auch ins kalte Wasser gesprungen, in die Schuhproduktion. Wie erarbeitet man sich denn so ein Feld?
Ich hatte natürlich mit den Mitarbeitern vor Ort konstant mit dem Thema zu tun. Und dieses, die brauchen jemanden, der sich mit Computer auskennt, war im Endeffekt, ich sollte ein paar Listen erstellen. Aber wir reden natürlich auch über eine Zeit, wo es gerade mal einen PC gab und das Internet irgendwie angefangen hat. So, und das Hauptthema war dann unter anderem Einführung Akkordlohn. Damit war man dann mit allen Arbeitsprozessen beschäftigt. Aber das Thema war natürlich, dann gab es Lieferprobleme. Und wenn man vor Ort ist, die kamen immer alle zu mir und wollten wissen, was sie machen sollen. Hm. Und ich sag mal so mit logischem Menschenverstand, war es nicht so schwierig, die Antwort zu geben. Und natürlich habe ich da auch die Verantwortung für übernommen. Also Probleme gab es also zuhauf und immer wieder. Da haben wir uns dann so langsam durchgewurschtelt, um das mal so zu sagen. Und dabei habe ich Schuhproduktion, Schuhkonstruktion mitbekommen und gelernt.
Mhm. Jetzt hast du eingangs geschildert, dein Weg war zumindest aus der Perspektive deines Vaters ja irgendwo vorgezeichnet. Der hatte eine Idee, was aus dir werden sollte. Du warst nach der Schule, ich sag mal, auch gedanklich mit der Schule erstmal fertig. Das kann ich gut verstehen. Was waren denn deine Wünsche, die du so hattest als Jugendlicher? Was hättest du dir denn beruflich vorstellen können?
Die zwei Dinge, die mich sonst immer interessiert hätten, waren Autos und Computer. Das war so ein bisschen das, wo ich gedacht habe, ja, das würde ich vielleicht gerne machen. Und na gut, das erste Mal war ich, glaube ich, 16, als mein Vater gesagt hat, du sollst das ja dann irgendwann mal machen. Zu dem Zeitpunkt war auch nie irgendeine große Diskussion. Und da habe ich mir auch eigentlich keine Gedanken drüber gemacht. Und wie gesagt, Schuhe war ja dann während dem Studium. Das war ja gar nicht so vorgesehen, sondern das hat sich so ergeben. Und dann, ich sagte, bin ich wirklich so hängen geblieben, weil ganz so leicht kommt man halt in Auto oder Ähnliches auch nicht rein. Mhm. Ja, also die Autos habe ich als Oldtimer, beim Computer spiele ich immer noch. Also von daher passt das eigentlich.
Ist das nur noch als drittes Element ist der Schuh dazugekommen. Okay, dann habt ihr irgendwann zusammengearbeitet, Vater und Sohn. Wie hat das denn funktioniert? Also du hast ja schon durchklingen lassen oder anklingen lassen, vielleicht nicht immer ganz rund. Wie muss man sich das vorstellen? Ist das auch so ein bisschen das Thema gewesen des Loslassens einerseits und andererseits das sich freischwimmen wollen, was dich betrifft und vielleicht nicht richtig können? Wie war eure Zusammenarbeit?
Ja, zu dem Zeitpunkt war ich dann verantwortlich weiterhin für Schuhe, was ich aber nicht so sehr selber betreiben sollte, und Kompressionsstrümpfe. Und da eckten wir dann häufiger mal an, weil ich Sachen so gemacht habe, wie ich sie für richtig hielt, das aber dann ihm entweder zu weit ging oder er vorher gerne gefragt worden wäre oder Mitarbeiter, die der Meinung waren, dass das so nicht so gut ist, dann bei ihm standen mit Dingen, die ich gemacht habe. Ja, und da sind wir dann häufiger mal direkt oder indirekt aneinander geraten. Bis zu dem Punkt, dass ich dann tatsächlich gesagt habe, das macht irgendwie gar keinen Sinn mehr. Ich mache jetzt irgendwas anderes. Und da bin ich dann von einem unserer Aufsichtsräte gefragt, ja, was willst du denn dann machen oder was machst du? Und ich, ja, es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten für mich. Es gibt zwei Bereiche, die ich gut kenne. Das eine ist das Thema Medizin, Medizinprodukte. Und das andere ist Schuhe. Und da ich ja nicht unbedingt mit meinem Vater auch noch in Konkurrenz treten möchte, wird es wohl irgendwas mit Schuhen sein. Und dann ist der zu meinem Vater und hat gesagt, sag mal, also das ist jetzt hier vielleicht nicht so optimal, aber du willst ja nicht für immer verlieren. Und sag mal, so doll ist das mit den Schuhen ja bei euch auch nicht. Also bevor der jetzt weggeht, gib ihm das doch.
Okay.
Und so habe ich dann 51% von Berkemann bekommen, so dass ich vollkommen frei agieren kann. Die anderen 49 sind bei meinem Vater geblieben, aber ich sag mal, von Satzung und allem war es so angelegt, dass ich damit vollkommen frei agieren kann und das war dann auch sehr gut.
Mhm. Aber dann warst du ja auf einen Schlag Unternehmer. Wie alt warst du da?
Müsste ich auch nachgucken, kann ich auch nicht sagen, aber unter 30 war es auf jeden Fall.
Das stelle ich mir spannend vor. Einerseits ja das Gewicht vielleicht auf den Schultern zu fühlen, eine Menge Verantwortung ja auch für Menschen, für Produkte, für Prozesse und auf der anderen Seite eine Spielwiese voller Gestaltungsmöglichkeiten. Es ist wahrscheinlich ambivalent, was man dann empfindet, oder?
Ja, war das auch. Ich hatte zwei, drei gute Mitarbeiter, die mitgegangen sind und hatte für mich wirklich im Rücken die Produktion in Ungarn, die ich in- und auswendig kannte und die auch wussten, was ich wollte. Und es war jetzt nicht, also natürlich war das der Wurf ins kalte Wasser, weil ich es auf einmal für mich alleine hatte, aber gleichzeitig war das ja die Firma, die ich schon 10 Jahre lang fast begleitet hatte. Also ich wusste schon auch eigentlich, was wir tun müssen.
Mhm. Naja, du hast die Firma begleitet, aber jetzt war es eben deine Firma im Grunde, ne? Das ist ja schon nochmal ein anderer Blick, oder?
Ja, ja. Ja, aber das war gut. Also gut, ja, bei Berkemann selber musste ich mich auch nicht besonders stark abstimmen, aber wir haben natürlich auch gewisse Sachen gehabt, die wir gemeinsam hatten, also die wir auch heute noch gemeinsam haben. Also ja, wir arbeiten immer noch im gleichen SAP-System. Ja, nee, das war es auch schon. Also wir hatten zum Anfang noch die gleiche Logistik. Wir hatten auch am Anfang uns die Personalabteilung quasi geteilt. So im Laufe der Jahre haben wir dann sukzessive das etwas auseinanderdividiert. Also es war jetzt auch nicht ganz, es ging auch nicht, das alles von einem Schlag. 10 Jahre lang versuchen wir das zu integrieren und dann mussten wir innerhalb von 2 Jahren das alles wieder auseinanderdividieren.
Mhm. Und das, was vorher schwierig war, vielleicht in der Zusammenarbeit zwischen dir und deinem Vater, das Problem, sag ich mal, war ja damit gelöst. Du hattest dein eigenes Feld, er hatte sein Thema und sein Unternehmen. Wie ist denn dann euer Verhältnis gewesen, ich sage jetzt mal nicht unbedingt von Vater zu Sohn, sondern eher von Unternehmer zu Unternehmer. Hat er dich auch wohlwollend dann begleitet? Habt ihr euch intensiv ausgetauscht?
Also mehr als wohlwollend begleitet. Wir haben auch regelmäßig Gesellschafterversammlungen gehabt, wo es ihn schon sehr interessiert hat, wie es läuft und wie es aussieht. Gegenüber anderen hat er auch immer gesagt, wie gut er das findet und dass er stolz drauf ist. Das konnte mir gegenüber nicht ganz so leicht sagen, aber es hat schon gepasst.
Okay. Jetzt ist Berkemann, seit du dort verantwortlich bist, ja gewachsen. Es sind weitere Marken dazugekommen, Unternehmen dazugekommen. Also ihr habt euch gut entwickelt. Was liebst du besonders an deinem Job?
Schwierig. Also schwierig, da jetzt gerade die passende Antwort zu finden. Ich bin sehr froh über die Gestaltungsmöglichkeiten, die ich habe. Mir macht eigentlich Spaß, Dinge einmal zu machen, das erste Mal zu machen und dann irgendjemand anders weitermachen zu lassen. Also das ist eigentlich für mich das Spannende und Interessante. die Dinge voranzubringen und zu starten.
Und gibt's auch etwas, was dich eher nervt?
Ja, jedes halbe Jahr wieder neu mit einer Kollektion anzufangen. Also, und das ist gleichzeitig aber auch die Chance, weil ich kenne das ja auch, also ein Medizinprodukt über 8 Jahre lang zu entwickeln und es dann 10 Jahre zu verkaufen und immer nicht fertig zu werden und noch eine klinische Studie zu brauchen, ist genauso nervig. Also da ist dann die 2 Saisons und immer wieder neu im Ende vielleicht doch besser. Und gleichzeitig ist das das, was wirklich nervt.
Aber es ist auch eine Chance, immer wieder aufs Neue, das stimmt natürlich.
Das ist wirklich, also du hast ja jedes halbe Jahr eine neue Chance. Natürlich setzt die auf darauf, wie du vor einem Jahr performt oder gearbeitet hast, aber ne, trotzdem leichter und deine Entscheidung kommt nicht erst in 8 Jahren zu einem Ergebnis, sondern schon innerhalb des halben Jahres.
Das stimmt, ja. Klar, du hast natürlich recht. Einerseits ist es ein weißes Blatt Papier, aber es baut natürlich auf dem auf, was man hat. Bestimmte Styles werden ja fortgeführt und so. Aber man hat natürlich jede Saison aufs Neue auch die Möglichkeit, eigene Impulse zu setzen, Akzente zu setzen, Dinge aufzugreifen. Das ist schon auch sehr kreativ. Aber ja, es ist immer wieder aufs Neue auch eine Kraftanstrengung, nicht?
Ja.
Dieses Thema Vater und Sohn, Vater und Tochter oder Mutter und Sohn, Mutter, Tochter, das haben wir in unserer Branche ja öfter. Es gibt ja in mehreren Unternehmen eine nachwachsende Generation, die sich mit dem Gedanken trägt, ins Unternehmen einzusteigen oder auch nicht. Was würdest du anderen Söhnen und Töchtern von Unternehmern denn raten? Was sollten die denn tun, um ihren Weg in der Nachfolge erfolgreich zu beschreiten?
Das Schwierige ist ja, dass trotz allem die Situation zwar häufig ähnlich ist, aber nie gleich. Ich bin in anderen Runden und Gruppen und kenne viele andere Unternehmerkinder. Also die Problematik, dass die vorhergehende Generation abgeben will, aber eigentlich doch nicht, ist recht häufig. Trotzdem gibt es da unterschiedliche Charaktere. Also ich kenne das von jemandem, der von Anfang an sagt, in dem Jahr so und so höre ich auf und dann wird ein Weg aufgezeigt und der wird 1:1 beschritten. Das ist mit Sicherheit gut. Das war bei mir definitiv nicht so, sondern da gab es immer Höhen und Tiefen. Und das ist auch bei vielen so. So, da würde ich jetzt einfach sagen, ja, wenn das möglich ist, sollte man das fest vereinbaren und auch irgendwelche Dritten dazu bringen, da oder auch Verträge oder Situationen so zu gestalten, dass das nicht mehr rückwärts geht. Und das war im Endeffekt dann auch mein Glück mit den 51%. Es hat dann nachher ja noch 2-mal den Versuch gegeben, zusammenzuarbeiten. Und das war halt immer meine Rückfallposition. Also in irgendeiner Form dort eine Verbindlichkeit reinzubringen, das halte ich für ganz, ganz wichtig.
Also letzten Endes, dass man sich an irgendeinem Punkt vereinbart, sich an einen Tisch setzt und sagt, okay, also als die abgebende Generation, das ist der Weg, den ich mir vorstelle. Und die nachwachsende Generation, so und so kann dein Weg aussehen. Und das beschließen wir jetzt. Und dann halten wir uns auch dran. Und nicht in 2 Jahren überlegt sich Papa das doch nochmal anders.
Genau. Und ich habe es auch schon andersrum gesehen. Ich wollte gerade sagen, das ist eigentlich das Problem der abgebenden Generation. Aber ich habe ja auch in manchen Firmen das Gegenteil gesehen. Alle gehen davon aus, wer der Nachfolger übernimmt. Und irgendwann sagt, ach nee, ich habe einen so schönen Job jetzt gefunden. Das gefällt mir ganz gut. Und ich möchte doch nicht wieder zurück. Also deswegen, ja, das gibt's dann in beide Richtungen. Also ich glaube, das ist schon besser, wenn man weiß, wo man was man will und wo man hin will. Und trotzdem kann natürlich sowas auch ändern. Und nein, so klar und deutlich hatte ich das nicht.
Jetzt hört man oft auch, wenn ich jetzt mit Händlern spreche, ist das häufig der Fall. Da gibt's dann die nächste Generation, die ist so in den Startlöchern und dann sagen die Eltern, wir haben unseren Kindern das nie vorgezeichnet, wir haben sie immer machen lassen, sie sollten ihren Weg gehen und wenn sie sich jetzt entscheiden, ins Unternehmen einzusteigen, finden wir das super, aber wir haben denen immer alle Freiheiten gelassen. Bei dir ist es ja so ein bisschen anders gewesen, also da der Weg war ja irgendwo schon angedacht. Wäre es einfacher gewesen, wenn dein Vater dir das nicht so aufgezeigt hätte?
Nicht falsch verstehen, ich hätte schon jederzeit die Möglichkeit gehabt, auch zu sagen, ich mache was anderes. Problematik war eigentlich eher, ich soll es machen, aber dann durfte ich dann teilweise nicht. Und weil er auch kein festes Ausstiegsdatum hatte, war das ein dauerndes Hin und Her. Das, wo ich aber im Nachhinein sage, wo ich Glück hatte, ist, die Freiräume habe ich ja bekommen. Das kann ich ja nur jedem empfehlen. irgendeinen Bereich dann abzutrennen und zu sagen, das ist deins und da mische ich mich nicht mehr ein. Das ist eigentlich, glaube ich, das Wichtige. Ob das die ganze Firma gleich ist oder nur ein Teil, nur an die Regeln muss man sich dann halt halten. Und das wäre auch etwas, was ich mitgeben kann und würde, dass dann halt jeder seins hat. Wobei ich mich natürlich auch nicht zurückgehalten habe, meinen Vater zu kritisieren auf die Sache, die er gemacht hat. Das hat der Sache auch nicht unbedingt geholfen.
Es ist ein Geben und Nehmen.
Richtig.
Was sind denn aus deiner Sicht die wichtigsten Eigenschaften, die eine Unternehmerin oder ein Unternehmer braucht?
Ich denke schon, dass es wichtig ist, eine Vision zu haben und auch Entscheidungsfreude. Also zögerlich oder also lieber was Falsches entscheiden und machen, als abwarten in der Hoffnung, dass sich irgendwas ergibt.
Woher kommt denn eine Vision? Also ich sag mal, man tritt in ein Unternehmen ein oder man übernimmt ein Unternehmen und hat eine Idee, da und da will ich hin. Man braucht ja aber auch Input von außen. Wie machst du das ganz konkret? Also woher holst du dir Impulse, dass deine Vision, die du hast, die Idee, wo du hin willst, auch immer in eine konkrete Form gerät? Weißt du, was ich meine?
Also ich würde mal mit den Impulsen anfangen. Die hole ich mir natürlich auf Messen, auf Seminaren, auf Kongressen, auf Treffen und ganz viel im persönlichen Austausch mit anderen. Und dann formt sich irgendwann so ein Bild, wo das vielleicht hingeht oder wie das funktioniert. Plus, also ganz, ganz wichtig, sage ich immer, ist gesunder Menschenverstand. Also irgendwie kann man ja schon dran fühlen, ob etwas funktionieren kann oder ob das eine wahnsinnige Idee ist, die eher schwierig umzusetzen ist. Also wenn viele Inputs kommen, die dann irgendwie so ein Muster zu fügen, das ergibt dann eigentlich den Weg, wie man weitermachen kann. Oder wo, das will ich jetzt gar nicht Vision nennen, sondern das ist dann eher so der Weg, dorthin zu kommen, wie es vielleicht sein könnte. Und man hat Gegebenheiten, die man nicht außer Acht lassen sollte.
Ja, man muss natürlich immer auch auf Veränderungen im Markt reagieren. Manchmal ja auch schneller, als man eigentlich dachte. Ne? Also Stichwort Corona, das war ja nun, ja, ich weiß nicht, wie viel man reagieren konnte. Ja doch, man konnte schon.
Doch, man konnte da sehr viel reagieren. Und auch wenn ich dafür immer etwas komisch angeguckt, das war für mich die fast spannendste Zeit. Das hat am meisten Spaß gemacht. Egal ob Corona oder Ukraine. Da war nämlich nicht jedes halbe Jahr Saison. Da war endlich mal anders. Das musste man wirklich mal überlegen, was man denn jetzt macht oder wie man da weitermacht oder wie das funktioniert.
Das heißt,
das hat man natürlich auch, dass so wie wir aufgestellt waren, eher besser gepasst hat.
Gut, das ist Glück. Ja, ob man jetzt von den Veränderungen sehr stark betroffen ist oder nicht so stark betroffen ist, ob man vielleicht auch flexibler ist und schneller darauf reagieren kann. Aber was reizvoll ist an einer Situation wie jetzt zum Beispiel der Corona-Pandemie, ist dann eben, dass man nicht mehr genau weiß, was jetzt morgen und übermorgen kommt. Oder dass man schnell auf neue Gegebenheiten reagieren muss. Das hat dich auch gereizt.
Mhm. Ja, das hat wirklich sehr Spaß gemacht, aber so ein bisschen schon.
Okay, verstehe. Jetzt, ich habe eben schon gesagt, Berkemann ist gewachsen, das Unternehmen hat sich entwickelt. Willst du ein bisschen skizzieren, wo ihr da gerade steht mit euren Marken? Was läuft gerade gut? Was könnte noch ein bisschen besser laufen?
Also grundsätzlich können wir für uns sagen, dass gute Qualität, Passform, Bequemlichkeit die Eigenschaften sind, die eigentlich alle Marken auszeichnet. Und das jetzt von jung bis alt. Also ich sag mal, ich habe das komplette Portfolio seit November dann mit Däumling zusammen. Ja, und da ist es wichtig aufzupassen, dass der Fuß nicht durch den Schuh beeinflusst wird, sondern dass der Schuh den Fuß maximal stützt und schützt. Und damit sind wir eigentlich ganz gut unterwegs. Thema Nachhaltigkeit. Wir produzieren in den eigenen Produktionen in Europa. Ich habe natürlich auch schon außerhalb produziert. Das war das, wo ich meinte, Corona hat uns da, oder auch Ukraine kam uns dann entgegen, dass wir in den eigenen Werken waren, dass wir relativ schnell reagieren konnten und dass wir durchproduzieren konnten. Mit den Bequemschuhen sind wir natürlich im Sanitätshaus und Orthopädie-Schuhfachhandel, wie auch weiterhin offen hatten und verkaufen konnten. Wir haben auch weiterhin geliefert. Also wir sind in diese Probleme gar nicht so stark eingeraten. Das ist die Stärke, Und das ist auch langfristig die Stärke. Wir machen hochwertige, gesunde Schuhe, nachhaltig in Europa. Und auf dem Weg, glaube ich, sind wir ganz gut unterwegs. Und das, was ja jetzt im Markt auch gerade passiert, dass man feststellt, dass ganz billig von ganz weit weg nicht unbedingt so profitabel ist. Das ist vielleicht was für die Discounter, aber nicht für unsere Geschäft. Das läuft in die gleiche Richtung. Ich glaube auch, dass langfristig Schuhe repariert werden müssen und aufgebessert werden müssen und nicht alles weggeschmissen und wieder neu gemacht werden. Da sind wir eigentlich auch ganz gut dabei. Das wären so die Trends, die ich für uns da sehen würde.
Jetzt habt ihr Produkte, du hast schon gesagt, auch hochwertigere Produkte. Es sind teilweise, würde ich auch sagen, was jetzt das Thema Qualität betrifft, Komfort, Passform, auch Nachhaltigkeit, eher erklärungsbedürftige Produkte. Das meine ich gar nicht negativ, sondern es ist ja eigentlich das, was man sich wünscht, dass im Handel ein Produkt vernünftig erklärt und auch dazu beraten wird. Der Fachhandel, insbesondere in Deutschland, ist ja nun auch unter Druck. Und wir sehen ja seit einigen Jahren auch diese enormen Veränderungen, die im Markt stattfinden. Also es sind nicht nur große Filialisten, die aus dem Markt verschwinden, auch viele kleine inhabergeführte Geschäfte. Das sind ja aber eigentlich deine Kunden. Das sind ja die Händler, die deine Geschichte oder die Geschichte deiner Produkte erzählen können, oder?
Ja, aber zuallererst muss ich sagen, dass sich die Großen gerade viel schwerer tun als die Kleinen. Die Kleinen tun sich nicht schwer im Schuhverkauf, die tun sich halt tatsächlich auch eher in diesem Thema Nachfolge und solchen Themen schwer, aber die sind profitabler, weil sie sogar nicht nur den Schuh, sondern auch noch die Einlage oder das orthopädische Fußbett erklären. Und ich denke, dass wir da eine Renaissance kriegen werden, dass diese kleinen Geschäfte oder dass die Geschäfte, die gut erklären können, möglicherweise nicht mehr jeden Schuh in jeder Größe dann im Geschäft haben müssen, aber heraussuchen, was der richtige Schuh für denjenigen ist, den dann möglicherweise auch bei uns online bestellen und dem Kunden nach Hause schicken, dem dann noch ein passendes orthopädisches Fußbett dazu machen und die dann auch den Schuh im Zweifelsfall reparieren oder nochmal aufarbeiten können oder uns einschicken dazu. Ich glaube, dass das stärker in die Richtung geht und dass, also Thema Nachhaltigkeit, aber auch diese anderen Dinge, die wir jetzt haben, Lieferketten, Sorgfaltspflichtengesetz. Ich sehe auch diese Chancen, also desto weiter das weg ist und desto weniger man die Produktionsstätte kennt und desto kleiner der Einblick dort ist, desto schwieriger wird das. Eingangs hast du mich gefragt, welche Schuhe ich trage, also die gestrickten Schuhe. Wir haben ja vor 3 Jahren in unsere eigene Firma investiert, um die Strickgeschäfte selber herzustellen. Und auch das, du hast keinen Abfall, wir stricken den perfekt, du bist in relativ wenigen Materialien unterwegs, man kann da was reparieren oder wieder recyceln und aufarbeiten. Ja, ich glaube, dass die Produkte sehr stark in diese Richtung gehen. Wo ich selber noch nicht so genau weiß, wo das hingeht, ist die Frage Leder. Ich bin schon der Meinung, dass das ein super Material ist. Ich bin ja auch noch der Meinung, dass das ein Abfallprodukt der Nahrungsmittelproduktion ist, also zumindest für meine, und das ist jetzt die Problematik, ich weiß nicht, wovon wir uns in 20, 30, 40 Jahren ernähren, ob das noch so viel Tierisches ist und ob wir dann noch so viel Abfallprodukt da haben.
Mhm. Dazu habe ich jetzt vor kurzem mit einem Lederhändler gesprochen. Der sagt jetzt im Moment ist das alles noch relativ safe. Also man sieht natürlich, es wird weniger geschlachtet, dann fallen weniger Häute an, das schon. Es wird auch etwas weniger Fleisch gegessen, das schon auch. Aber noch ist diese Veränderung nicht so stark. Und dann muss man auch immer noch schauen, wie es in Deutschland oder in Europa sich entwickelt und dann aber auch weltweit. Da gibt's ja schon auch Unterschiede. Also kurz- und mittelfristig werden wir weiter Leder haben. Und es ist natürlich richtig, dass es ein Abfallprodukt der Lebensmittelindustrie und es ist gut, dieses Abfallprodukt ja einer sinnvollen Weiterverwendung zuzuführen. Das ist auch sehr nachhaltig durchaus. Ne? Mhm.
Sehe ich auch so, wenn man jetzt noch mit den Chemikalien ein bisschen zurückfährt, dass man halt das Leder schonend, ne, bearbeitet und auch gleichzeitig, dass es dann auch nachher ja verrotten kann oder kompostierbar ist, sehe ich das. Aber es ist leider so ein bisschen das Mindset. Also alles, was tierisch ist, ist ganz schlimm. Ja, ich habe aus gesundheitlichen Gründen jetzt auch mal eine Zeit lang meinen Kaffee mit Hafermilch getrunken. Das ist halt schon ein bisschen speziell.
Ja, da kann man vielleicht drüber streiten, wobei man aber sagen muss, immer noch mal auf den Schuh zu kommen, dass die, ich sag mal, vegane Alternative, veganes Leder gibt es ja nicht, aber die vegane Alternative ist ja nicht unbedingt oder eigentlich in fast keinem Fall nachhaltiger als das Leder. Also, ne, weil das ja dann immer auch ein Mix ist mit Polyurethan und anderen Beigaben. Und das ist jetzt ja auch kein in dem Sinne umweltschonendes Produkt.
Nee, also wir machen tatsächlich solche Sachen nicht, sondern wenn, dann gehen wir in recycelte Materialien. Allerdings ist da auch die Akzeptanz noch nicht so groß. Also ein recyceltes Material ist ja eigentlich zweiter Hand. Also das ist schwierig nachzuvollziehen, warum dann solch ein Schuh, der eigentlich auch aufwendig in der Herstellung ist, warum der dann teurer ist. Da hört es leider beim Konsumenten dann doch häufig auf. Und wie gesagt, das ist die Frage. Da weiß ich noch nicht, wo das hingeht. Und ich finde es schade, aber es geht so ein bisschen in die Richtung, dass das Leder einfach eine schlechte Lobby hat, beziehungsweise schlecht besprochen wird. Und ja, wenn wir kein Fleisch mehr essen, dann haben wir auch kein Abfallprodukt mehr. Aber genau da reden wir ja mit den, also bei veganem Leder ist genau das. Man hat ein Abfallprodukt, auch meistens aus der Lebensmittelproduktion, was dann irgendwie weiterverarbeitet wird mit Chemie zu einem Lederersatz.
Ich würde gerne noch einmal zurückkommen auf die Veränderung im Handel. Du hast eben gesagt, es gibt natürlich schon diese vielen kleineren Unternehmen mit einer hohen Beratungskompetenz, sicherlich auch einem hohen Stammkundenanteil, die können die Geschichte zu euren Produkten erzählen. Die haben aber häufig ein Nachfolgeproblem. Sie sind profitabler vielleicht als manche größere Kette. Aber es gibt ja trotzdem immer weniger von diesen Unternehmen, gerade weil sie dieses Nachfolgeproblem haben. Also so oder so verschwinden viele aus dem Markt. Was bedeutet das für euch als Lieferant? Also wie könnt ihr darauf reagieren? Sucht man dann mehr Absatzmöglichkeiten im Ausland? Wie ist eure Reaktion auf diese Marktveränderung?
Also zum Glück sind wir erstmal so aufgestellt, dass wir sowieso 60% unseres Umsatzes im Ausland machen und gar nicht in Deutschland. Aber im Ausland sieht die Situation ja nicht groß anders aus. Das sind ja die gleichen Problematiken, mit denen man da zu tun hat. Natürlich verschiebt sich der Absatzkanal ins Internet. Aber viel wichtiger ist für mich jetzt, wenn der Händler nicht alle Informationen über unsere Produkte an den Endverbraucher bringen kann, dann müssen wir dafür sorgen, dass wir die Kanäle, die es gibt, die online, die halt fast alle online sind, aber auch mit Broschüren oder Ähnlichem, dass wir darüber erklären, warum unser Produkt besser oder das Richtige ist und dazu uns eine Stammkundschaft erarbeiten, die das Produkt dann immer wieder aufgrund dieser Informationen kauft.
Weil du eben vom Thema Nachhaltigkeit gesprochen hast und von dem Gedanken, dass man künftig sowieso mehr Produkte auch wieder reparieren soll. Also vielleicht mal eine etwas ketzerische Frage. Dieser Gedanke des Reparierens ist sicherlich sinnvoll und nachhaltig, ist für alle Beteiligten gut. Nur steht er nicht irgendwo auch dem Wachstumsgedanken eines Unternehmens im Weg? Also weil euer Ansatz ist ja, Schuhe zu verkaufen. Es sollten möglichst ja auch mehr Schuhe sein, oder?
Ja, wobei ich selber für uns als Hersteller das in Anspruch nehme, dass auch wir Teil der Kette sind, die mit repariert oder recycelt oder aufarbeitet. Wir haben manche Auslandsmärkte, wo tatsächlich wir im Schnitt einen Schuh und 3 oder 4 Paar Einlegesohlen verkaufen, weil der Schuh quasi noch gut ist und die sich einfach als Auffrischung dann eine neue Einlegesohle dazu kaufen, den noch länger tragen. Wir kommen ja auch vom Holzschuh. Wir haben Kunden, die ihren Holzschuh vor 50 Jahren gekauft haben und alle 1-2 Jahre von uns eine neue Bandage für den Holzschuh kaufen, weil die Sohle einfach nicht kaputt zu kriegen ist. Trotzdem ist das doch die Art von Kundenbindung, die wir uns eigentlich wünschen wollen. Und dann habe ich lieber einen ganz treuen Kundenstamm, der dann nur eine Bandage kauft und irgendwann, wenn das Holz kaputt ist, mal neu kauft oder das Holz dann für die Enkelkinder kauft. Also wir hatten diese Diskussion auch schon. Müssen unsere Produkte so lange haltbar sein, wie sie sind? Gibt es nicht auch Hersteller, die bewusst so konstruieren, dass das nach einer Zeit kaputt wird und neu gekauft werden muss? Ich halte das langfristig für die falsche Strategie. Und unsere Produkte sind so teuer, dass sie dann auch entsprechend lange halten müssen. Und Ich habe dann lieber den Kunden, der nur alle 2 Jahre bei uns den Schuh kauft, aber weiß, dass ich darauf verlassen kann. Ich habe dann lieber einen treuen Kunden als einen, der sich nach einem halben Jahr ärgert, warum der schon kaputt ist und dann zu einem anderen Produkt greift. Also ich glaube, das ist halt eine langfristige Strategie.
Hast du denn den Eindruck, dass angesichts der aktuellen Situation Preissteigerungen in vielen Bereichen die Kunden, auch was eure Produkte betrifft, preissensibler geworden sind?
Das ist leider der Fall, dass die Konsumenten insgesamt preissensibler geworden sind. Und das versuchen wir mit den Argumenten der längeren Haltbarkeit und der Wiederverwendbarkeit entgegenzutreten. Und da glaube ich, dass wir als Branche alle viel zu vorsichtig und viel zu zurückhaltend sind. Den Schuh, den man einmal kauft, jetzt gehen wir mal auf den Herrenschuh, so wie ich ganz früher auch Schuhe, da kaufst du dir einen, trägst den das halbe Jahr, wenn er dann kaputt ist, kaufst du den einen neuen. Hast also jeden Tag 8 Stunden bis 10 Stunden bist du in diesem Schuh und für das gleiche Geld geht man einmal abends essen oder ins Theater oder ins Konzert. Das müssen wir irgendwie gerade rücken, dass man doch für ein Produkt, was man jeden Tag tagtäglich oder bei Frauen halt dann einmal die Woche, aber immer wieder benutzt, doch auch mehr Geld ausgeben muss und sollte.
Da gibt es ja jetzt auch eine bemerkenswerte Initiative, die Initiative Schuhhandel hat Zukunft, die sich ja auch mit diesem Thema beschäftigt. Es gibt viele Aspekte, mit denen sich die Protagonisten auseinandersetzen, Arbeitsgruppen zum Thema Prozesse, EDI und so weiter. Aber es geht auch um das Thema Lobbyarbeit für den Schuh, den Wert des Schuhs auch in der Wahrnehmung zu steigern. Da würdest du mitgehen bei diesem Thema, oder?
Bin bei all den Themen dabei und ich halte sie auch für richtig. Die Hoffnung, dass jetzt irgendeiner von außen kommt und uns das Problem löst, die kann ich so nicht teilen oder die ist nicht da. Aber jeder muss für sich seinen Teil dazu beitragen, zu erklären, warum ein Schuh, den man sehr, sehr viele Stunden und jeden Tag trägt, eine besondere Aufmerksamkeit braucht. Bei uns ist die Aufmerksamkeit ja halt auch im Komfort und in den nicht müden Beinen, in den Nichtschmerzen. Und das muss halt überhaupt erstmal wieder verstanden werden. Und ja, das sind nicht junge Leute, die tendenziell noch keine Probleme haben, die unsere Kunden sind, sondern das sind die da schon mal negative Erfahrungen mit hatten. Und da wächst es ja zusammen. Also die Leute, mit denen ich rede, sagen auch, die letzten 20, 30 Jahre habt ihr einen Riesenschritt gemacht. Es sieht nicht mehr so orthopädisch aus, wie das früher war. Und gleichzeitig die Modehersteller stellen fest, dass ihre Produkte auch komfortabler machen müssen. Und diese inneren Werte, die müssen vom Endverbraucher verstanden werden. Und da muss der Schuhfachhandel dran arbeiten, vor Ort, dass er das rüberbringt. Und statt über Eckpreislagen und darüber zu diskutieren, wie teuer man nicht verkaufen kann, doch einfach mal versuchen, hochwertige Produkte auch teuer zu verkaufen. Also keiner hat ein Problem damit zu sagen, dass der Porsche ein tolles Auto ist, das man gerne haben möchte. Aber der Polo bringt mich auch von A nach B und nichts anderes tut das. Und bei den Schuhen ist das genauso. Man darf auch gerne ein hochwertiges Produkt dafür benutzen.
Würdest du dir vom Handel mehr Commitment und mehr Mut auch wünschen?
Ich sehe im Handel durchaus Kunden und Händler, die den Mut haben, aber ich hätte gerne mehr von denen. Ich sag mal, das Return kommt ja sofort. Und wobei es gibt natürlich auch schwierige Zeiten. Also die bisherige Kundschaft, die nur reingekommen ist, einen Schuh mitgenommen hat, der gerade gut aussieht, das ist nicht die man so überzeugen kann, beziehungsweise man muss halt lokal auf seine Aktionen fahren und erklären, warum ein gut sortierter, hochwertiger Schuhfachhandel Unterschiede macht zu dem Schuh, den ich mir im Discounter mitnehmen kann.
Okay, kommen wir noch einmal auf die aktuelle Situation, Thomas, das noch junge Jahr. Was erwartest du? Was wird 2024 für ein Jahr für dein Unternehmen?
Bei uns ist ja immer die Hälfte des Jahres schon rum. Wir sind früher Sommer haben wir so gut wie ausgeliefert. Das ist jetzt draußen im Handel, muss dort performen. Wir machen wir verkaufen gerade Herbst-Winter. Das sieht ja vorsichtig zurückhaltend aus. Das wird kein dramatischer Absturz werden. Frage ist halt die weltweiten Voraussetzungen. Das kann man einfach gar nicht planen, ob da nochmal was passiert oder ob das endlich endet oder was da was da los ist. Aber die Themen, über die ich geredet habe, die gilt es jetzt an den Mann zu bringen und kontinuierlich so zu reden. Das wird ein langer Weg werden. Vor allen Dingen, weil alle immer gerne wieder in alte Muster zurückfallen. Und es ist natürlich leicht, einfach einen Schuh abzugeben, den jemand haben möchte, als jemandem aktiv zu erklären, warum es wichtig ist, vernünftiges Schuhwerk zu tragen.
Viele Unternehmen in der Schuhbranche gehen jetzt im Moment davon aus, dass 2024 so ein Jahr zum Luftholen wird und dass aber ab 2025 mal wieder durchstarten wird. Denkst du, dass das so sein wird?
Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich glaube, dass man jedes Jahr durchstarten kann. Und jedes Jahr gibt es Möglichkeiten und Chancen. Also ich würde jetzt nicht auf 2025 warten, sondern ich würde heute schon gucken, was man tun kann.
Ein schönes Schlusswort. In diesem Sinne, Thomas, vielen, vielen Dank für dieses sehr, sehr schöne und spannende Gespräch. Dankeschön.
Gerne. Danke.
Tschüss.
Tschüss.